Ihr Lieben, mein Predigttext für heute lautet: Gott sprach. Sicher wartet ihr, wie es weitergeht. Aber es geht nicht weiter. Gott sprach. Diese zwei Worte sollen uns heute als Grundlage für unser Hören und Nachdenken erst einmal genügen, denn sie haben es in sich. Es war gegen Ende des letzten Jahres, ich weiß gar nicht mehr genau wann, da las ich diese Worte: Gott sprach, am Anfang eines Verses in den Losungen. Ich weiß gar nicht, wie dieser Vers weiterging. Habe es auch damals gar nicht richtig wahrgenommen, weil mich diese Worte so trafen. An diesem Morgen hatte ich mich sehr einsam gefühlt. Ein Einsamkeitsgefühl, das wohl manchmal einen Menschen befällt, auch wenn er von liebevollen Menschen umgeben ist. Besonders aber, wenn er einen lieben Menschen verloren hat. Nun durchströmte mich plötzlich ein warmes Gefühl der Geborgenheit und Freude. Schlagartig wurde mir bewusst, neu bewusst: Gott sprach und spricht auch heute zu mir wie am ersten Morgen. Ich bin nicht allein, sondern jeden Augenblick umfangen von seiner Gegenwart. Er ist in seinem Wort immer für mich da, wie es in dem schönen Vers von Jochen Klepper heißt: Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht. Oder dann nachher: Sein Wort will helle strahlen, wie dunkel auch der Tag. Klepper hat das Lied nach Jesaja 50, die Verse 4, 5 und dann noch einige weitere, gedichtet. Wie dankbar können wir für diese Tatsache sein, dass Gott sich uns zuwendet und zu uns spricht. An dem erwähnten Morgen oder kurz danach fiel mir eine Geschichte ein, die ich in meiner Kindheit von meiner Mutter gehört hatte, aber eigentlich erst später verstanden habe. Auch hier geht es um das Sprechen. Sie ist von dem steirischen Schriftsteller Peter Rosegger und heißt Ums Vaterwort. Kirsten liest uns eine Zusammenfassung.
Ums Vaterwort.
Mein Vater war von einer abgrundtiefen Güte. Wenn er aber Bosheit witterte, da konnte er scharf werden. Es dauerte aber nie lange. Er verstand es nur nicht immer, das rechte Wort zu sagen. In den Jahren, da ich das erste Dutzend Hosen zerriss, gab er sich just nicht viel mit mir ab, außer wenn ich etwas Unbraves angestellt hatte. In diesem Falle ließ er seine Strenge walten. Seine Strenge und meine Strafe bestand gewöhnlich darin, dass er vor mich hintrat und mir mit zornigen Worten meinen Fehler vorhielt und die Strafe andeutete, die ich verdient hatte. Ich hatte mich beim Ausbruche der Erregung allemal vor den Vater hingestellt, war mit niederhängenden Armen wie versteinert vor ihm stehen geblieben und hatte ihm stets unverwandt in sein zorniges Angesicht geschaut. Ich bereute in meinem Inneren den Fehler stets. Ich hatte das deutliche Gefühl der Schuld. Aber ich erinnere mich auch an eine andere Empfindung. Die Tränen rieselten mir über die Wangen, aber ich schaute den Vater an und hatte ein unerklärliches Wohlgefühl, wenn er mich so ausschalt. Wenn hierauf Wochen vergingen und mein Vater immer an mir vorbeischritt, als wäre ich gar nicht vorhanden und nichts zu mir sagte, da begann in mir allmählich der Drang wieder zu erwachen, etwas anzustellen, was den Vater in Zorn bringe. Das geschah nicht, um den Vater zu ärgern, denn ich hatte ihn überaus lieb, sondern aus einem anderen Grunde, dessen ich mir damals nicht bewusst war. Da war es einmal am heiligen Christabend. Der Vater hatte im Sommer zuvor ein schwarzes Kruzifixlein gekauft, an dem ein aus Blei gegossener Christus hing. Nun hatte er es auf den kleinen Hausaltar gestellt. Als keiner in der Stube war, nahm ich nun das Kreuz vom Altar und begann es mit meinem Taschenmesser zu verderben. Ich löste den Christus vom Kreuz und legte ihn in das Nähkästchen der Mutter, wie in eine Krippe. Das Kreuz versteckte ich im Bettesstroh der Eltern. Natürlich entdeckten die Eltern die Untat sofort, als sie von ihrer Arbeit in die Stube kamen. Mit unheimlicher Ruhe nahm der Vater den Hut vom Nagel und ging hinaus. »Lauf ihm nach!« rief die Mutter. Aber obwohl ich wusste, dass er nun eine Rute schneiden ging für ein Strafgericht, blieb ich wie angenagelt stehen. Die Mutter ging ihrer Arbeit nach. Als mein Vater mit dem Birkenzweig in die Stube trat, war ich verschwunden. Nun begann im Hause eine Suche. Alle Zimmer und Kammern wurden durchwühlt, die Ställe und Scheunen. Bei den Nachbarn wurde nachgefragt. Ich hatte mich in einem bis auf den Boden reichenden Kasten einer Uhr versteckt, hörte die Aufregung, das weinende Anklagen der Mutter, dass der Vater den Jungen nicht genug Liebe spüren ließ. Die Antwort des Vaters, dass er ihn herzlich lieb habe, es ihm aber so nicht sagen könne. Schließlich ging die Mutter hinaus. Mein Vater kniete zum Tisch hin und begann still zu beten. Plötzlich begann mein Vater aus seinem Gebete krampfhaft aufzuschluchzen. Sein Kopf fiel nieder auf den Arm und die ganze Gestalt bebte. Ich tat einen lauten Schrei. Nach wenigen Sekunden war ich von Vater und Mutter aus dem Gehäuse befreit, lag zu den Füßen des Vaters und umklammerte seine Knie. »Mein Vater, mein Vater!« Das waren die einzigen Worte, die ich stammeln konnte. Er langte mit seinen beiden Armen nieder und hob mich auf zu seiner Brust. Und mein Haar wurde feucht von seinen Tränen. Ich wusste nun, warum ich das getan hatte. Aus Sehnsucht, das Vatergesicht vor mir zu sehen, ihm ins Auge schauen zu können und seine zu mir sprechende Stimme zu hören. Von diesem Tage an ist vieles anders geworden. Mein Vater hat mir in vielen Stunden von Spiel, Arbeit und Erholung sein liebevolles Wort geschenkt, ohne dass ich es noch einmal nötig gehabt hätte, es mir mit List zu erschleichen.
Im Gegensatz zu unserem Bibelwort, Gott sprach oder Gott spricht, hat hier der Vater gerade nicht gesprochen und das Kind so in die Einsamkeit gestoßen. Die letzte Szene der Geschichte, die Umarmung von Vater und Sohn, erinnert ja an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber in der biblischen Geschichte muss der Sohn keine Tricks anwenden, um das Vaterwort zu hören. An uns, die wir ja alle dem verlorenen Sohn gleichen, ergeht das Vaterwort in jedem Augenblick unseres Lebens. Um es zu hören, sind wir hier zusammengekommen. Wir lesen und forschen allein oder gemeinsam mit anderen in der Bibel. Wir stellen unsere inneren Antennen auf, um in den Ereignissen unseres Lebens bei Begegnung mit anderen Menschen, bei der Betrachtung von Gottes wunderbarer Schöpfung oder in der Stille, geleitet durch den Heiligen Geist, Gottes Ansprache an uns zu vernehmen. Wir wissen, dass dies kein akustischer Vorgang, sondern ein inneres Wahrnehmen ist. Vielleicht nehmen wir auch morgens das Losungsbuch zur Hand, um den Tag mit einem Wort des Vaters zu beginnen und ihn unter seine Leitung zu stellen. Das sollte kein gesetzmäßig verkrampftes Ritual für uns sein. Doch kann es eine kleine Übung, bei der ich zu erkennen lerne, sein, was Gottes Wort für mein Leben bedeutet. Da kann ich mal ganz nüchtern Erkenntnisse gewinnen. Bei mir ist das meistens so. Ein andermal geht mir ein Wort besonders heiß ins Herz. Ich denke, dranbleiben ist wichtig. In dem Jesaja-Text, nachdem Jochen Klepper sein Lied gestaltet hat, heißt es: Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Bei Jüngern denken wir vielleicht an die Jünger Jesu oder des Johannes, aber es gab den Begriff auch schon im Alten Testament für Schüler eines Rabbi oder Propheten, die also den Worten ihres Lehrers lauschten und ihm auch nachfolgten. Schön, wenn Schüler lauschen. Von Anfang an hat Gott den Menschen so geschaffen, dass er ihm ein Gegenüber, ein Du ist, dass er mit ihm im Dialog sein kann, dass er mit dem Menschen Gemeinschaft haben kann. Dafür hat er den Menschen geschaffen. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Darin liegt die Würde des Menschen begründet. Wir sind so geschaffen, dass wir hören und antworten können. Wir können uns dem Rufen Gottes aber auch entziehen. Wir können uns vor Gott verstecken, wie es Adam und Eva in der Geschichte vom Sündenfall versuchten oder wie es der kleine Peter im Uhrenkasten tat. Ja, wir sind hier, um Gott zu hören, aber wir sind auch hier, um Gott zu antworten. Im Gebet, in Lied und Lobpreis, im Zeugnis und anderen Beiträgen. Und schließlich soll unser Leben eine Antwort auf Gottes Reden mit uns sein. Wir stehen in der Verantwortung vor Gott. Schauen wir in die Bibel, so beobachten wir dort immer wieder diese Kommunikation zwischen Gott und Menschen, wie eine ständige Auf- und Abbewegung. Im Leben des Mose spielt das zum Beispiel eine große Rolle, ebenso wie bei den Propheten, zum Beispiel hier bei Jesaja. Nun hat Gott uns aber nicht als isolierte Einzelwesen geschaffen, sondern in Gemeinschaften, in Beziehungen hineingestellt. Hier merken wir, wie kostbar die menschliche Sprache ist. Sie ist die Brücke zu den anderen Menschen. Unser Schöpfer hat uns zu sprachlicher Kommunikation begabt, damit wir unsere Gemeinschaften, unsere Beziehungen gestalten können. Diese Beziehungen sind lebensnotwendig für uns. Säuglinge und Kleinkinder, die keine liebevolle Ansprache erhalten, tragen gravierende Entwicklungsschäden davon, auch wenn sie körperlich gut gepflegt werden. Das Beispiel von unserem Bergbauernbub zeigt, dass die Verweigerung oder Unfähigkeit der Eltern, mit den Kindern zu sprechen, ihnen großes Leid zufügen können. Schmerzlich ist es für Kinder auch, wenn Zuwendung und freundliche Ansprache an Bedingungen, zum Beispiel an gute Zensuren, geknüpft werden. Wir können unsere Beziehung ganz positiv gestalten in unserem Sprechen, indem wir uns dem anderen mitteilen, verständlich machen, ihm Anteil an unserem Ergehen geben. Wir können anderen im Gespräch Aufmerksamkeit und Zuwendung schenken, Wertschätzung, Liebe, Interesse zeigen. Schlimm ist es, wenn das Gegenteil eintritt, wenn die Brücken bewusst abgebrochen werden, indem wir zum Beispiel mit einem Menschen nicht mehr sprechen oder nur noch schlecht über ihn mit anderen sprechen. Wie kostbar das Geschenk der Sprache ist, merkt man erst, wenn sie durch Krankheit erschwert wird. Von Kant soll der Spruch stammen: Blindheit trennt von den Dingen, Taubheit von den Menschen. Ich erinnere mich, ein paar Wochen vor seinem Tod konnte mein Mann kaum noch sprechen. Er bemühte sich, uns etwas zu sagen, aber wir konnten ihn nicht verstehen. Ich weiß noch, wie das meinen Sohn Martin besonders ergriff, weil er von seinem kleinen Sohn mit Down-Syndrom dieses sich quälen kannte, wenn er vergeblich versuchte, sich zu artikulieren. Erlösung brachte in dem Fall, jetzt bei meinem Mann im Krankenhaus, ein beim nächsten Besuch mitgebrachter Laptop. Also das Letzte, was wir von meinem Mann gehört, also nicht gehört haben, sondern wahrgenommen haben, waren die Worte auf dem Laptop. Es war übrigens ein Scherz, den er da geschrieben hat. Und vorher hatte er ja immer schon zu Hause vermehrt mit dem PC geschrieben, zum Beispiel ja auch die Beiträge für den Gemeindebrief. Wir als Familie waren froh über diese Hilfe durch die Technik. Da gibt es ja ungeheuer viele Möglichkeiten heute, Sprache über Technik zu verbreiten. Fast jeder von uns verfügt über Handy, Smartphone, PC und so weiter. Zumindest hat jeder ein Telefon. Da gehen die Brücken über Meer und Land, wo immer sich unsere Gesprächspartner befinden. Im Zeitalter der Globalisierung sind wir froh, so unsere Familienangehörigen oder Freunde zu erreichen. Da gibt es ja jetzt nun auch die sozialen Netzwerke, die jungen Leute wissen da besser Bescheid. Tolle Möglichkeiten bieten sich da, aber wie sozial sie wirken, hängt von den Nutzern ab. Der Jünger jedenfalls im Jesaja-Text lässt sich von seinem Gott für die Kommunikation mit seinen Mitmenschen schulen. Denn es heißt da: Der Herr öffnet mir das Ohr. Er hat mir eine Zunge gegeben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Das kann auch eine aufmunternde E-Mail sein. Vor allem müssen wir unserem Nächsten aufmerksam zuhören, nicht im Smalltalk verbleiben, das kann zur Gesprächsanknüpfung ganz gut sein. Aber kommen wir auch dahin, die Not unseres Bruders wahrzunehmen und da hinein unseren Trost zu sprechen, echten Trost, nicht nur ein "Das wird schon wieder, alles wird gut". In Vers 8 im Jesaja-Text heißt es: Der Herr ist nahe. Ein kräftiger Trost. Es gibt nicht nur Sprachbrücken, sondern auch Sprachbarrieren. Darum ist es immens wichtig, dass Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, Sprachunterricht erhalten. Damit diese Barrieren nicht zu völliger Verständnislosigkeit führen. Dieses Nichtverstehen ist ja die Ursache vieler Konflikte. Hier zu helfen, könnte vielleicht auch eine diakonische Aufgabe in einer christlichen Gemeinde sein. Wir sind von Gottes Wort, von einem Bibelvers ausgegangen. Uns ist selbstverständlich, dass wir diese Worte verstehen. Sie sind ja in unserer Muttersprache geschrieben. Und doch hatten die Menschen jahrhundertelang keinen eigenen Zugang zum göttlichen Wort, die nicht in den biblischen Originalsprachen ausgebildet waren. Die Übersetzung Martin Luthers hat uns die Tür zum biblischen Wort aufgestoßen. Gott sei Dank. Heute Morgen hörte ich eine Bach-Kantate mit einem Text von Luther. Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. Eine andere Tatsache ist wohl weniger bekannt. Es dauerte noch einmal mehrere Jahrhunderte, bis sich auch arme, einfache Menschen selbstständig die biblische Botschaft aneignen konnten. Denn dazu musste man lesen können. Der spätere Gründer der deutschen Baptistengemeinden, Johann Gerd Onken, initiierte deshalb 1825 in Hamburg eine Sonntagsschule, wo arme Kinder, die alltags arbeiten mussten, kostenlos Unterricht im Lesen und Schreiben erhielten. Diese Sonntagsschule in St. Georg in Hamburg, in der auch Johann Hinrich Wichern arbeitete, ist die Keimzelle des Kindergottesdienstes und der inneren Mission und auch eine der Wurzeln der deutschen Volksschule, das heißt der Bildungsmöglichkeit für alle. Hier in dieser Sonntagsschule waren Mission und Diakonie ganz eng verzahnt. Zunächst war Onken von England nach Deutschland gekommen, um Bibeln einer Bibelgesellschaft zu verteilen. Da sah er die Not der armen Kinder. Später gründete er eine Verlagsbuchhandlung für Bibeln und christliche Schriften, damit das Wort Gottes viele Menschen erreichen konnte. Außerdem führte ihn seine ausgedehnte Predigttätigkeit in viele Länder. Auch in dem Jesaja-Buch, aus dem der Text mit dem hörenden Jünger stammt, geht es immer wieder um das Wort des Herrn für das Volk. Immer wieder ist es eine Einladung in die Gemeinschaft mit ihrem Gott, eine Einladung zum Vertrauen auf ihn. Das Hauptproblem der Menschen, zu denen Jesaja damals sprach, war ihre Heimatlosigkeit. Sie lebten in einer fremden Welt, in der babylonischen Gefangenschaft. Die Babylonier hatten noch eine großartige Religion, die alles erklärte. Diese Menschen fühlten sich dort orientierungslos, verloren. Wir gingen alle in die Irre, wie die Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, schildert Jesaja die Situation. Voll Erbarmen sagt Jesus das später auch von seinen Zeitgenossen. Sie sind wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Taumeln nicht auch viele Menschen heute so orientierungslos umher, sind kraftlos und resigniert? Jesaja rief seinem Volk die Botschaft von Gottes heilschaffender Nähe zu. Wenn wir den Jesaja lesen, dann hören wir ein Trostwort nach dem anderen über Gottes Nähe. Zum Beispiel, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Oder, mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Genauso ist es die Sendung der christlichen Gemeinde heute, in ihre Umgebung hinein das Evangelium, die frohe Botschaft zu sagen, so wie wir es hier auch mit diesem Gottesdienst tun. Der Kern der Botschaft ist, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, Johannes 1,14. Hier sind wir wieder beim Wort Gottes. Gott hat sich den Menschen immer wieder zugewandt, mit ihnen gesprochen, sich ihnen mitgeteilt. Und schließlich hat er sein entscheidendes Wort, die Mitteilung seiner äußersten Liebe, in Gestalt seines Sohnes zu uns Menschen gesandt, um die Trennung, den Graben zwischen ihm und uns zu überwinden. In seinem Geist ermöglicht er aber auch eine neue tiefe Gemeinschaft unter denen, die seinem Ruf folgen. Als seine Kinder hat er uns in seine Hausgemeinschaft gerufen. Jeder, der weiß, dass er auf den Straßen dieser Welt nicht alleine klarkommt, dass ihn ihre Kälte frieren lässt, dass ihn die Leistungsansprüche schwindeln lassen und er kein Zuhause findet, wo er sein kann, wie er ist. Jeder kann kommen. Er stellt keine Bedingungen. Ich möchte mit uns beten, mit Worten von Karl Barth. Lieber himmlischer Vater, nun bitten wir dich, dass du uns allen deinen Heiligen Geist gibst und immer wieder gibst, damit er uns erwecke, erleuchte, ermutige und fähig mache, den kleinen und doch so großen Schritt zu wagen, aus dem Trost, mit dem wir uns selbst trösten können, heraus und hinein in die Hoffnung auf dich. Kehre du uns selbst von uns weg zu dir hin. Erlaube es uns nicht, uns vor dir zu verstecken. Lass es nicht zu, dass wir es ohne dich machen wollen. Zeige uns, wie herrlich du bist und wie herrlich es ist, dir vertrauen zu dürfen. Amen.